Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu Och, Menno. Ja, dem Podcast, wo auch alles beim Host schief geht. Ja, ich bin gerade ein bisschen ziemlich erkältet. So erkältet, dass ich durchs Husten mir den Brustkorb angehauen habe. Und Lachen und so weiter tut weh. Aber da ich nach Corona mir gesagt habe, hey, eine Krankheit hindert mich nicht daran, dass Podcast-Folgen wöchentlich rauskommen. Corona hat es dann mal geschafft. Und wir jetzt ja im fünften Jahr des Podcasts da nicht mit so einem Scheiß anfangen wollen. Ja, fast das fünfte Jahr. Juni ist es ja soweit. Machen wir jetzt mal eine Folge. Und ich dachte mir, ich mache eine Folge, wo ich nicht so viel lachen muss, wo ich das selber nicht witzig finde. Deswegen heute mal ein Kriegstagebuch-Special, Magazintiefe bei Schiffen. Magazintiefe ist ein relativ wichtiges Konzept, kann man auch anders nennen. Es geht darum, wie leicht ist es, neue Bewaffnung reinzukriegen, wie viel Flugkörper brauche ich und so weiter. Ein theoretisches Thema, was aber bei vielen Schlachten, bei vielen auch Menno-Folgen und so weiter einfach hilfreich ist. Und deswegen machen wir hier jetzt mal so ein bisschen Theorie mit ein paar Problemen, die daran hängen, ein paar Konzepte, die dahinter liegen. Machen wir jetzt hier mal das Special. Ich hoffe, ich lache dabei nicht, denn tut's nicht weh. Ich hoffe, ich kriege keinen Hustenkrampf, dann müsste ich schneiden, weil ich auch keinen Bock drauf habe. Und ich hoffe, ich kann mich genug konzentrieren, dass es halbwegs zusammenhängend ist. Also, weswegen habe ich das Ganze angefangen? Es ist hier, Iran hat ja Israel angegriffen mit ungefähr 300 Drohnen und Raketen und die wurden alle abgeschossen, also Flugkörper und Drohnen. Da hat unter anderem die libanesische Prinzessin, glaube ich, Libanon, ist es, nee, nicht Libanon, oh, Libyen, Iran und Israel sind ja ein bisschen auseinander, da ist Irak auch noch zwischen und Libyen? Libanon? Ach, ich krieg die Namen nicht. Was auch im Kopf, egal. Auf jeden Fall, die USA haben dann Flugzeuge aufsteigen lassen, die Anrainer starten und alle haben da mit wild auf Drohnen und ähnliches geschossen. Weswegen manche auch sagen, ja, der Iran wollte ja Israel nur warnen, deswegen haben sie auch langsam fliegende Drohnen zuerst geschickt. Und dann erst die Flugkörper, naja, man kann das so sehen, man kann es natürlich auch so sehen, wenn du eine maximale Wirkung am Ziel haben willst, dann müssen halt all deine Kriegsmittel gleichzeitig beim Gegner eintreffen. Das heißt, du wirst das Langsamste immer zuerst starten, ne, damit das alles genau gleichzeitig auf den Gegner runterprasselt. Man kann das sehen, wie man will. Auf jeden Fall haben dort alle Beteiligten ordentlich aus dem Vollen geballert. Und das ist jetzt halt der Punkt, da geht's drum, weil die Amerikaner haben ja auch bei den Houthis, die Deutschen haben da ja auch Sachen verschossen, SM-2 und so weiter. Und da reden wir jetzt mal so ein bisschen allgemein drüber. Es ist halt immer die Frage, wie viel habe ich, wann schieße ich was? Es gab ja auch ein relativ legendäres Manöver mal der USA, wo ein Marine-Offizier die Gegner gespielt hat, ich glaube Iran oder Irak, und damit die halbe US-Flotte versenkt hat, indem er halt einfach in zwei Wellen alles, was er hatte, gefeuert hat und dann die Magazine leer waren und so. So, jetzt muss man sich halt überlegen, wie ist ein Schiff bewaffnet erstmal. Wir reden jetzt hier bewusst über Schiffe. Ähnliche Prinzipien gelten auch für Luftfahrzeuge und natürlich auch für Bodensysteme beim Militär. Wobei es halt hier auch Unterschiede gibt der Qualität der Nachladung. Das ist ja auch der Grund, warum der HIMARS-Werfer so beliebt ist bei den Ukrainern. Weil das sowjetische Modell, da muss ich jede Rakete einzeln in den Raketenwerfer schieben. Und beim HIMARS kommt halt einfach so ein Pott, der mit einem eingebauten Kran im Werfer selber reingezogen wird. Also ich brauche da nicht ein extra Fahrzeug für. Die Russen brauchen noch ein Spezialfahrzeug zum Nachladen oder sehr viel Manpower. Und bei den Amerikanern ist es halt so, irgendein Fahrzeug, das kann wirklich ein Zivilfahrzeug sein, schmeißt halt so einen Pott irgendwo auf den Boden. Der HIMARS fährt ran, mit dem eigenen Kran schmeißt er das andere Pott raus, zieht das Pott rein und auch alle anderen Systeme sind teilweise wirklich so USB-Sticks. Also so einfach in so militär-wasserdichten Gehäuse. Das heißt, wenn ich irgendwas ändern will oder so, ist es alles idiotensicher. Plug and Play ist ja für US Marines entwickelt worden, also ein bisschen was für die blöderen Leute. Sagt man immer so. Ne? So, und deswegen, also diese Nachladethematik hast du auch bei quasi Landfahrzeugen und bei Luftfahrzeugen. Bei Schiffen kommt es halt noch dazu hinaus, dass deine Schiffe eventuell am anderen Ende des Globus sind. So, das Problem der Magazintiefe trifft schon bei Segelkriegsschiffen zu. So, aber da hatte man halt nur eine gewisse Menge Pulver und Kanonenkugeln an Bord für das und das Geschütz, das ich da jetzt an Bord hatte. War allerdings noch nicht so kritisch. Also den meisten Schiffen ist halt vorher das Gemüse ausgegangen, dann sind den Leuten die Zähne und Ähnliches ausgefallen, bevor ihnen halt das Pulver ausging. Gab Fälle, wo Munition knapp wurde, gerade so bei längeren Blockaden in napoleonischen Kriegen und so. Aber das lag dann halt eher an der schlechten Versorgungslage, dass da halt die Logistik nicht funktioniert hat und so weiter. So, und das fing dann halt an, mehr problematischer zu werden, als man halt anfing. Früher hat man ja mit der Kanone auf alles geschossen. Da gab es auch nur eine Zielkategorie. Ja, eigentlich schon zwei. Landziele und Seeziele. So. Das war aber dann relativ einfach. Du hast entweder an Land geballert mit der Kanone oder auf das Seeziel. Ne? War dieselbe Kanone. Und das hat dann dummerweise mit der Erfindung des Flugzeugs sich aufgeteilt. Ne? Jetzt musste ich halt anfangen, in die Luft zu ballern und ich musste an Land ballern und auf Seeziel. So, und jetzt ist es halt so, dass man da jetzt angefangen hat, Unterschiede zu machen. Und man muss sich halt überlegen, wie hole ich was aus der Luft runter? Das heißt, irgendwann kann man halt zu Lenkflugkörpern auch in der Luftabwehr. Und dann muss man sich auch andere Kategorie, die wir jetzt mal ausklammern, ist der Kampf gegen U-Boote, also Underwater Warfare, Anti-Submarine Warfare und also ASUV. Ne, lassen wir mal komplett weg, also Anti-Submarine Warfare. Da gibt es auch spezielle Flugkörper. Wie gesagt, ich hatte beim Easter Hack den SROC erwähnt. Das ist ein Torpedo mit einem Raketenbooster hinten dran. Der wird uns nachher über den Weg laufen. Den ignorieren wir jetzt aber erstmal. Wir sagen jetzt erstmal, der Gegner hat keine U-Boote. Wir kämpfen nicht gegen U-Boote. Wir lassen das jetzt mal alles raus. Das macht das Problem noch ein bisschen komplizierter. Wir kümmern uns einfach wirklich nur um die drei Kategorien. Wir möchten an Land schießen, wir möchten auf gegnerische Schiffe schießen oder alles, was schwimmt. Und wir möchten halt was fliegt, bekämpfen. Ne? Also Anti-Air, also Luftverteidigung, Flugabwehr, je nachdem, wie man es im Deutschen übersetzen will. Also Anti-Air Warfare. Wir möchten Surface Warfare machen und wir möchten Landziel bekämpfen. So. Jetzt kann man sich überlegen, wie rüste ich da ein Schiff aus? Die Amerikaner, ein ganz klassisches Fregatte der Amerikaner, waren die Oliver Hazard Perry Class Fregatten, die Perrys. Sind jetzt alle außer Dienst gestellt, waren 71 Stück gebaut ab 1977. Wer Tom Clancy's Red Storm Rising gesehen hat, gelesen hat, da sind sehr viele Perrys auch noch im Krieg unterwegs, waren so eine typische Begleitfregatte. Aber es ist halt eine Begleitfregatte, die noch nicht mit einem System, über das wir gleich reden, ausgerüstet war. Die sind einfach ausgerüstet gewesen mit einem Geschütz 76 mm. Ist ein Standard-Marine-Kaliber quasi. Ne? Alle haben 76 mm Kartoffelwerfer vorne drauf. Das sind halt immer diese kleinen putzigen Türmchen mit der grauen Kuppel, die man so sieht. Die sind immer da in dieser Kategorie 76 mm Schnellfeuergeschütz. Ist gegen Schlauchboote, ist auch ein bisschen gegen Luft, ballert so ein bisschen vor sich hin. So, dann zwei Torpedowerfer gegen U-Boote, die waren hauptsächlich eine U-Jagd-Fregatte und dann halt noch ein Hangar für Helikopter für die U-Jagd und ein Raketenstarter für eine Standard Missile SMR 1, also SM1 MR, Medium Range, also mittlere Reichweite. Die Standard Missile war eine Idee der Amerikaner. Es ist ja so teuer, wenn ich jetzt extra Luftziel und Seeziel und Landziel Flugkörper an Bord ausrüste. Das war nämlich das während des Kalten Krieges. Hat man eigentlich x verschiedene Flugkörper versucht an Bord unterzubringen. Und man hat ja nur einen gewissen Platz da. Ne, so ein Schiff hat einfach eine begrenzte Größe. Ich kann da nicht begrenzt viel dran schrauben. Dann ist irgendwann der Platz weg und vor allen Dingen auch der Auftrieb ist weg. Ne, dann habe ich ein U-Boot gebaut. Wenn ich sehr viele Waffen auf dem Schiff baue, dann hört es auf zu schwimmen. Das war dann zum Beispiel das Problem bei der Vasa-Katastrophe. Habe ich da eigentlich schon eine Folge drüber gemacht oder ist es noch auf der To-Do-Liste? Egal. Na also, zu viel Waffen an Bord und wir konvertieren unser Schiff zu einem U-Boot, das wollen wir nicht. So, die haben also eine Missile entwickelt, die Standard-Missile-Serie, die soll halt alles können. Die ist hauptsächlich Luftabwehr, ja, die ist hauptsächlich Anti-Air-Warfare-Kapazität. Die ist aber auch in der Lage, am Boden irgendwo einzuschlagen. Das ist halt einfach, ne, Physik. Ne? Irgendwann kommt sie runter und dann macht's Bumm. Und sie ist halt auch als Seezielflugkörper nützlich. Also da muss man jetzt sagen, sie sind halt begrenzt nützlich. Ne? Ein Seezielflugkörper ist idealerweise etwas, was möglichst viel Sprengstoff ins Ziel bringt. Und das möglichst nah über der Wasseroberfläche und möglichst irgendwie ausweicht und so nah über der Wasseroberfläche fliegt, dass es halt sehr schwer zu bekämpfen ist für die gegnerische Einheit. Luftziele haben weniger defensive Maßnahmen als ein Schiff. Das heißt also, ein Seezielflugkörper muss viel stärker fliegen können und viel mehr Gegenmaßnahmen ausweichen und dann im Ziel einzuschlagen. Und der muss er halt auch wirklich viel Schaden machen. Ein Schiff ist größer als ein Flugzeug. Und ein Flugzeug kann relativ wenig Schaden ab und dann fällt es aus dem Himmel. Ein Schiff kann ein relativ großes Loch im Schiff haben und die Besatzung kann das immer noch flicken. Deswegen muss ein Seezielflugkörper eigentlich ordentlich Wumms mitbringen. Aber die Amerikaner haben sich gesagt, ja, wissen wir, aber dann schießen wir halt noch ein eine Standard-Missile mehr. Aber dann haben wir halt einen kleinen Flug, dann haben wir einen Flugkörper in einem Standardmaß, den können wir überall einsetzen, idealerweise auch bei der Luftwaffe und beim Heer. Das wird einfach, ne, wir kaufen den einfach in so großen Stückzahlen, dann wird das super billig und das war so die Idee hinter der Standard Missile. Diese ganze Standard Missile Geschichte wäre eigentlich auch wieder ein eigener Podcast wert, dass das nicht alles so funktioniert hat, wie man sich's gedacht hat und so weiter. Oder mal ein Talk auf dem Kongress oder so. Aber man hat sich halt gesagt, okay, wir haben hier so eine standardisierte Waffe und die hauen wir darauf. Und die Perrys, die hatten halt so einen Starter, das heißt, das war ein Magazin unter Deck, dann hat so ein Hydraulik- und Roboterarmsystem den quasi rausgehoben, den Flugkörper an den Starter gepackt und der Starter konnte dann eine einzelne Rakete verschießen. Oder waren das zwei schon? Es ist ein Einzelstarter. Früher, danach hat man die aufgerüstet auf Zweierstarter, das heißt, links und rechts wurde jeweils eine dran gemacht, man konnte zwei Missiles verschießen. Aber die hatten noch einen Einzelstarter. So. Und dann hatte man noch Harpoon-Starter draufgesetzt, wo man halt quasi gesagt hat, okay, der Harpoon, der hat halt ein bisschen mehr Wumms. Also wenn ich ein stärkeres Seeziel angreifen will, dann nehme ich einen Harpoon. Den hatte man halt auch über diesen Starter noch schießen können. Die Harpoon ist halt ein reiner Seezielflugkörper, hat einen größeren Sprengsatz. Und das war das, was die Perrys so an Bord hatten. Vergleichen wir das jetzt halt mal mit der Ticonderoga oder allgemein mit dem Bedarf erstmal. Reden wir mal drüber, was die Marine gesagt hat. Ist ein Artikel jetzt von 2020. Das Marineforum Online, ein Artikel drüber, dass die Lenkflugkörpersysteme der deutschen Marine und ihr Bedarf. Landzielbedarf klammern wir hier aus. Da haben sie gesagt, okay, wir kaufen einfach das, was wir haben und das funktioniert. Und Wirkung gegen Ziele in der Luft hat man nachher gesagt, wir brauchen insgesamt Seezielflugkörper 160 mittlere und 180 schwerere Seezielflugkörper. Ja, das insgesamt einkaufen, um alle Schiffe zu bewaffnen, damit wir reden darüber, die gesamte deutsche Marine nach dem Stand von 2020, nach den Ansichten, wir sind in der Friedensdividende, die Schiffe haben halt genug an Bord, um das zu verschießen und noch ein bisschen was in der Reserve. Reden wir von, dass die deutsche Marine gesagt hat, 160 mittlere und 180 schwerere Flugkörper für Seeziele. Ne? Das heißt, die leichteren sollten dann halt für die kleineren Einheiten und von Helikoptern abgeworfen werden und so. Und Luftzielbedarf hat man gesagt, okay, Nächstbereich Abwehr sind 2000 Stück. Das sind diese Rolling Airframe Missile Starter, die RAMs. Da ist halt in einem Ding 20 Stück drin. Das heißt, wenn ich das multipliziere mit den Einheiten der Flotte, da sind relativ viele da. Waren 16 oder 20? Wie viele sind in einem RAM drin? Egal. Auf jeden Fall sind da 2000 Stück von, brauchen wir, weil ne, diese Werfer sind halt recht groß, da sind sehr viele drin. Und Mittelbereich braucht man 600 Flugkörper. Und für den Weitbereich, also das, was so wirkt, also Mittelbereich ist so ungefähr 50 Kilometer. Ne, und Weitbereich ist dann also um die 100 Kilometer, 200 Kilometer, irgendwie sowas. Ne, und jetzt kommen wir zurück wieder. Ne, die haben gesagt, Weitbereich ungefähr brauchen wir 120 im Arsenal, 600 für den Nahbereich. Das ist jetzt der Bereich, wo man andere Einheiten mit verteidigt. Dieser Selbstschutz, Nächstbereich, wovon wir jetzt 2000 bräuchten in der deutschen Marine, das ist das Zeug, das ist wirklich nur Selbstverteidigung. Ja, damit verteidige ich keine andere Einheit. Das ist das, wenn etwas auf mich selber zufliegt, dann drücke ich auf den Knopf und hoffe, dass ich das mit diesem Selbstverteidigungsflugkörper runterhole. So, diese Houthi-Drohnen, die die Deutschen abgeschossen haben, das ist der Bereich ab, ich sag mal, 3 Kilometern weiter weg. Das ist der Nahbereich, Flugkörper sind so 3, 4, 5 Kilometer. Alles drüber hinaus brauche ich halt Mittelreichweite und alles über 50 Kilometer brauche ich Langstreckenflugkörper. So, das heißt, wenn ich jetzt ein Schiff verteidigen will gegen so eine Drohne von den Houthis, wir gehen gar nicht über den Iran, wir reden gar nicht da über Israel, nur die Houthi-Rebellen jetzt mal gerade. Ja, wir gehen davon aus, ich bin so ein deutsches Schiff und so ein deutscher Tanker ist unterwegs und sagt, oh, hier, ich sehe gerade eine Drohne im Anflug. Ja, also die wirst du ja hoffentlich vorher als Einheit mit Radar aufgeklärt haben, aber gehen wir einfach mal davon an. So nach dem Motto, es kreist seit 2 Stunden eine Drohne über meinem Schiff, können Sie die abschießen? So, ja, dann müsste ich ja sagen, ja okay, sind Sie näher als 3 Kilometer? Nee, sind Sie innerhalb von 50 Kilometern? Ja, okay, dann könnte das mit so einem Mittelbereichsflugkörperschaft klappen und alles, was über 50 Kilometer weit weg ist, brauche ich halt so einen Langstreckenflugkörper. Davon hat die deutsche Marine jetzt 120 gekauft. Jetzt reden wir davon, dass, oder will davon 120 kaufen, laut diesem Artikel. Jetzt reden wir davon, dass Israel jetzt mit 300 Luftzielen angegriffen wurde. Ja, also Drohnen, Raketen, Lenkflugkörper, alles Mögliche war ja dabei. Ja, diese 300 Stück, wenn ich die jetzt abwehren will, dann würden wir davon aktuell 120 runterholen können mit dem gesamten Bedarf oder dem gesamten Vorrat der deutschen Marine mit den Langstreckenflugkörpern. Danach müsste man schon in die Kurz- oder die Nah- und Mittelbereichsluftzielflugkörper. Das sind 600. Jetzt fangen wir schon an, das Problem der Magazintiefe zu verstehen. Jetzt muss man sich überlegen, wenn wir dieses System der Perry-Class hätten, wie viele Flugkörper kann ich gleichzeitig überhaupt bei so einem Schwarmangriff in die Luft kriegen? Ja, bei der Perry war es ein Schuss, Werfer in Neutralstellung bringen, Arm runterklappen, aus dem Magazin einen neuen Flugkörper an den Werfer bringen, Werfer wieder in Feuerposition schwenken, auf Feuerposition gehen, in die Richtung des Ziels drehen, abfeuern, wieder Neutralstellung, nachladen und so weiter. Das ist ein Zyklus, der hat ein paar Sekunden gedauert. Ich weiß nicht, wie lange, 20, 30, 40 Sekunden. Das heißt, die konnten nur mit einer gewissen Zykluszeit feuern. Das war halt im Kalten Krieg dann relativ schnell irgendwann mal klar, dass ich einen Verband mit Schwarmattacken überwältigen kann. Deswegen gab es dann auch solche Tabellen nach dem Motto, ich muss so und so viel Flugkörper gegen so und so eine Einheit schießen, damit ich dann die Chance habe, deren Verteidigung zu überwältigen. Und wenn ich sage, genau ein Schuss reicht um auf der Brücke, um das Schiff zu versenken, nehmen wir mal an, ja, mit der und der Sprengkraft mache ich da so einen Schaden, das Schiff versinkt sofort. Ja, dann muss ich sagen, wie genau trifft mein Flugkörper? Sage ich mal, okay, ich schieße 2, damit ich auf jeden Fall treffe, weil 50-50 Chance, dass er trifft. Ja, Radarsucher ist nicht so gut. Und dann muss ich sagen, okay, und wie vielfachen Faktor muss ich aufrechnen, dass ich halt quasi diese Verteidigung durchbrechen kann? Also das war lange Zeit immer so, dass ich sage, oder man gesagt hat oder in der Theorie angegangen ist beim Militär, ja, unsere Verteidigungen sind so toll, dass halt ein Gegner das gar nicht überwältigen kann. Ja, weil wenn du sagst, okay, der Gegner hat halt auf seinen Schnellbooten, ich sag mal, 4 Seezielflugkörper drauf und der hat 20 Schnellboote, dann kann er maximal 80 Flugkörper gleichzeitig losschießen. Und jetzt muss ich sagen, jetzt muss man halt überlegen, okay, diese 80 Flugkörper, die muss ich halt irgendwie runterholen und dann habe ich den quasi Seeschlacht gewonnen und dann habe ich den Krieg gewonnen und alles ist tutti. Das war so das kalte Kriegdenken. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass alle möglichen Leute in der Hobbygarage sich eine Drohne zusammenbauen können, die fürs Militär ein echtes Problem schon ist. Und das für günstig. Also ich kann mit einem typischen deutschen Modellbauladen etwas bauen, was für die deutsche Marine, geht jetzt nur über Deutschland oder auch für die Amerikaner haben ja dieselben Systeme, für die ein Problem ist. Und das ist jetzt dieses Ding, wo man halt anfängt nachzudenken. Und man hatte das Problem quasi für Flugkörper schon gelöst im Kalten Krieg. Das sind die Vertical Launch Systems, ja, die VLS-Systeme. Die jetzt zum Beispiel auf den Tychos, die Ticonderoga-Klasse, sind Lenkwaffenkreuzer der USA, die haben VLS-System oder auch die Sachsen-Klasse, die Deutschen, die haben halt so einen Senkrechtstarter für Flugkörper. Die im Gegensatz gibt es auch bei den Russen. Die Russen haben ein Kaltstartsystem, das heißt, die werden erstmal mit Pressluft oder einem Gasgenerator aus den Zellen gedrückt und zünden dann über dem Schiff. Die NATO-Version ist ein Heißstartsystem, das heißt, die zünden innerhalb des Containers und die Abgase werden durch einen Umlenker, durch eine Art Schornstein rausgelenkt und dann fliegt der Flugkörper unter eigener Kraft quasi aus dem Rohr, in dem er steckt. Und diese Module, diese Rohre quasi, die werden nebeneinander in so einer Wabenstruktur, in Zellenstruktur angeordnet. Und dann ist halt die Frage, wie viele Zellen habe ich an Bord? Sachsen-Klasse zum Beispiel hat 32 Zellen und in so jede Zelle passt dann halt ein Standard-Missile, in diesem Fall schon die Version 2, eine abgegradete Version, oder der Evolved Sea Sparrow. Der Sea Sparrow hat den Vorteil, der ist kleiner. Das ist eigentlich ein Mittelbereichsflugkörper. Also der SM-2 ist Langstreckenflugkörper. Der ESSM, Evolved Sea Sparrow, der ist Mittelbereich. Und die ist ein bisschen kleiner, da passen dann 4 in eine Zelle. Das ist so ein Quad-Pack. Das heißt, ich kann jetzt aussuchen, bei diesen 32 Zellen, wenn ich jetzt nur Luftziele betrachte, kann ich halt entweder 32 SM-2 reinpacken oder eine 4x32 ESSM. Das heißt, ich reduziere meine Reichweite, habe dafür aber quasi mehr Flugkörper zur Verfügung. Also wenn ich jetzt wüsste, okay, ich muss nur mich selber und im Nahbereich verteidigen, dann könnte man halt als Planer, als Stratege auf die Idee kommen, ich reduziere halt bewusst meine Kapazitäten in der Ferne, um mehr Kapazitäten in dem Nahbereich zu haben. Ne? Solche Überlegungen muss man dann überlegen. Bei den Tychos, die sind ein bisschen größer, die sind ein bisschen üppiger ausgestattet. Die haben insgesamt 122 Zellen zur Verfügung. Ne? Also die Deutschen. Das Flaggschiff der deutschen Marine, der Luftabwehr, Sternenzerstörer, Sternenkreuzer, wie sie immer genannt wurden, ja, das absolut beste Luftverteidigungssystem, das die deutsche Marine hat, 32 Zellen. Das heißt, die haben nach 32 Schuss müssen die in den Hafen, wenn sie jetzt weit Bereich schießen. Ja, die Amerikaner sind da mit 122 Zellen unterwegs bei dem neuesten. Die etwas ältere Version hat ein bisschen weniger, die Flight 1 und Flight 2. Die 122 Zellen nutzen die Amerikaner aber auch für alles. Ja, sie nutzen die auch für Harpoon, also sie nutzen sie für Tomahawks, also Tomahawk ist ja der Landziehflugkörper der Amerikaner. Sie nutzen sie für SROC, also diese U-Boot-Abwehrsache und so weiter und so fort. Bei denen ist halt alles in diesen Zellen. Und jetzt ist halt die Überlegung, was packe ich da rein? Und auch so eine Tyco ist nach 122 Schuss, das ist ziemlich viel, aber irgendwann leer. Weswegen die Amerikaner auch mal überlegt hatten, ein sogenanntes Arsenal-Ship zu bauen. Ein Schiff, das nichts anderes ist als ein Frachterrumpf, mehr oder weniger mit einer ganz kleinen Besatzung, der in so einem Flugzeugträgerverband mitfährt. Und das gesamte Oberdeck wären VLS-Zellen gewesen. Da hätte man ungefähr 500 Zellen in so ein Schiff bauen können. Wenig Besatzung, die müssen nichts können, sondern einfach nur dem Verband per Datenfunk zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn irgendein anderes Schiff irgendwas bekämpfen will, dann sagt er, okay, ich launche nicht von mir selber, sondern ich wähle hier quasi das Extended Magazine aus und feuer von da. Los geht's. Und dann hätte halt das Schiff erstmal alles verschossen. Dann hätten die Einheiten in einem Flugzeugträgerverband immer noch ihre eigenen internen Magazine gehabt. Und das Arsenal-Ship hätte einfach nur abdrehen können in den nächsten Hafen und wäre dann nach ein paar Wochen wiedergekommen mit neuer Bewaffnung. Weil das Problem an diesen VLS-Zellen ist, es ist relativ fiddelig, die nachzuladen. Ne? Also bei Schiffen mit Magazinen früher, wie gesagt, ne, hast du Schwarzpulversäcke an Bord gehievt, dann hast du ein paar runde Bällchen an Bord gerollt und dann warst du fertig mit dem Nachladen. Und sonst hast du halt jetzt ne, und eine Klappe aufgemacht und die Flugkörper einzeln nachgeschoben oder irgendwie sowas. So bei einer VLS-Zelle, dadurch, dass ich ja die gesamte Länge des Flugkörpers habe, plus darum liegend Abgasrohre mehr oder weniger und das Ganze halt ne, in so einem Standard-Container mehr oder weniger ist, das muss halt alles sehr passgenau rein- und rausgeschoben werden. Und dieses Rein- und Rausschieben braucht dummerweise eine Hafeninfrastruktur. Das heißt, ich brauche hier dann einen entsprechenden Hafen, brauchen einen entsprechenden Kran. Und der Kranführer sollte denn auch darin geschult sein, diese Last punktgenau über so einer Zelle zu haben, damit ich es rein- und rauslassen kann. Ältere Einheiten hatten einen integrierten Kran. Es gab dann so die Variante, dass man eine Zelle leer gelassen hat. Und da gab es so einen Einsteckkran, den man dann ausklappen konnte. Der war aber nicht sonderlich erfolgreich, nennen wir es mal, in der Aufgabe. So, das heißt, wenn ich so ein VLS-System leer geschossen habe, dann dauert es eine Weile mit dem Nachladen. Und dann brauche ich halt einen Hafen, der dafür ausgerüstet ist. Mit einem entsprechenden Kran, einem Kranfahrer, der das kann. Was halt weltweit nicht überall so einfach ist. Deswegen haben die Amerikaner jetzt Versuche gemacht mit einem Versorgungsschiff, das parallel liegt im Hafen, und die nehmen dann deren Kran. Ja, also es dauert halt ein bisschen. Man braucht einen speziellen Kranfahrer. Naja, oder ich besorge mir halt einen mobilen Kran und eine Person, die den bedienen kann und so. Aber es dauert halt eine Weile, diese Dinger nachzuladen. Das kannst du halt nur im Hafen, wenn du andere Systeme auch eventuell auf See nachladen konntest. Deswegen halt so ein VLS-System gibt halt die Begrenzung. Wie viel Schuss habe ich eigentlich an Bord? Und diese Überlegung war im Kalten Krieg ein Riesenproblem. Das war dann strategisch über Planung. Ne? Wie viel von dem Flugkörper nehme ich mit, wie viel von dem im Verband und so weiter. Und diese Magazintiefe wird jetzt gerade sehr interessant bei den Drohnenangriffen. Weil natürlich, so ein Flugkörper ist auch nicht günstig. Ne? So ein Flugkörper kostet deutlich mehr als so ein Quadcopter von DJI. Also das ist halt einfach Fakt. Also wenn ich eine Feststoffrakete günstiger kriege als so ein Quadcopter, dann wäre es mal sehr faszinierend. Natürlich ist so ein Quadcopter hat keine große Reichweite. Das heißt, so eine Langstrecken-Militärdrohne wird ein paar Mark mehr kosten. Aber trotzdem ist so ein Flugkörper immer noch teurer. Basierend auf der Physik. Ein Flächenflugzeug braucht weniger Energie, um zu fliegen. Das heißt, ein Flugkörper muss allein von Treibstoffkosten mehr einbringen als eine Drohne mit Flächenmotor. Also allein von dieser physikalischen Berechnung her. Und da ist jetzt das Problem halt, dass einfach dass Rebellengruppen oder ähnliches heutzutage in der Lage sind, ein Military-Grade-Waffensystem quasi auf Schiffe loszulassen. Wir reden jetzt hier gerade nur im Seezielbereich. Und man sich jetzt überlegen muss, was nutze ich eigentlich, um sie runterzuholen? Deswegen haben die Deutschen ja, wir hatten ja, als sie die Drohnen der Amerikaner abschießen wollten im Roten Meer, hatten sie ein Problem mit ihren SM-2s. Die hatten ja nicht so richtig funktioniert. Und danach hat man halt mit Bordgeschütz und halt auch mit dem Rammstarter, also diesem Nächstbereich, angefangen, Sachen runterzuholen. Weil es halt auch einfach eine Frage ist, wie viel von was habe ich wo im Bestand? Wie viele Flugkörper kann ich mir leisten, zu verschießen, um halt meine Schutzwirkung, die ich da haben will, durchzuführen. Und dieses, wieder, und das Problem ist dann halt, wenn etwas verschossen ist und du hast jetzt, nehmen wir mal an, du hast geplant, okay, wir brauchen nicht so viel Lagenzielflugkörper, wir haben davon 6 Stück dabei. Bei 32 Zellen, die Deutschen zur Verfügung haben und der Rest ist jetzt halt mit dem Mittelbereich voll oder wie auch immer, dann muss ich halt nach 6 Schuss, wenn ich nur 6 eingeplant habe, muss ich nach 6 Schuss zurück, dann muss ich in den Hafen. Dann liege ich im Hafen und habe einen Kran, der mir da neue Flugkörper, sollte ich sie denn im Arsenal haben, habe ich sie im Bestand, wieder reinschiebt. Und das ist halt so ein allgemeines Problem in der Marine, dass ich hier mit dieser gesamten Planung, wie viel von welchen Waffen Das zieht sich durch den ganzen Kalten Krieg, das zieht sich durch die Konflikte im Kalten Krieg, das zieht sich auch in die heutige Zeit. Und das wollte ich einfach, dieses Konzept einmal erklärt haben, weil jetzt kann ich nämlich dann bei späteren Folgen, die dann auch zum Beispiel den Sechstagekrieg angeht, die dann halt mal über das Manöver der US Marines redet oder, kann ich einfach sagen, okay, hier, die Folge erklärt das hier in aller Breite und Epischkeit, was so das eigentliche Gedankenproblem dahinter ist, was die Magazinbelastung, Magazinauswahl. Das geht natürlich dann auch schiffbaulich sogar noch weiter. War es früher ja das Problem, welches Waffensystem mache ich, wie viel, wovon da drauf. Das hat das VLS natürlich vereinfacht. Ich muss mir jetzt nicht mehr Gedanken machen, brauche ich mehr Überwasser- oder Unterwasserwaffen und so weiter. Und das musste man sich früher schon beim Bau des Schiffes entscheiden, wie viel man von was dabei hatte. Das geht heutzutage halt einfacher. Da kann ich im VLS dann halt im Hafen mal umrüsten. Aber trotzdem ist halt die Beschränkung, wie viel VLS-Zellen habe ich. Und dann hat man noch den Fall, bei der Sachsen zum Beispiel, gab es ja den Manöverunfall, dass dort ein Flugkörper an Bord blieb. Der ist nicht rausgeflogen und durch dieses HOT-System des VLS ist der dann an Bord ausgebrannt. Dadurch ist die VLS-Anlage quasi zerstört worden. Und man musste dieses VLS instand setzen. Das hat übrigens in Deutschland, ja, 2018 gab es diesen Unfall und 5,5 Jahre später war das VLS-System instand gesetzt. Ja, das hat man ein neues VLS-System produziert und an Bord der Sachsen verbaut. Das ist natürlich ein ganz anderes Problem noch, das da oben drauf kommt, über das wir hier gar nicht reden. Na, aber dieses VLS-System, spannendes Problem, ist bei Marine, füllt ganze Bücher, wenn man da mal auf dem Buchmarkt guckt, diese ganzen Überlegungen, wie viel von was nimmt man mit. Und wenn man jetzt halt das vergleicht in dem, was halt Israel und Iran jetzt miteinander hin und her schießen an Fluggeräten, dann ist das, kann man das halt mal vergleichen mit den Nummern, die man so aus der Presse für die deutsche Marine sieht, und dann wird man relativ schnell sehr ehrfürchtig und sehr, sehr still. Nennen wir es mal so. Und wenn wir das dann vergleichen mit den Zahlen, was da in der Ukraine und in Russland von links nach rechts fliegt, dann geht man in die Ecke und heult. Dann wird man da sehr klein, sehr ruhig und sehr still. Ne? Also das ist dann das Spannende hier einfach, wie gesagt, an dieser ganzen Überlegung an Magazintiefe und so. Wie viel hätte man überhaupt an Bord und wie viel kann man in so einer Schwarmattacke überhaupt in Luft hochkriegen an den Flugkörpern? Einmal das Prinzip erklärt. Ich hoffe, ich werde jetzt gesünder demnächst und dann die nächste Folge wieder mit einem richtig dusseligen Thema. Okay, bleibt gesund oder werdet gesund und dann bis zur nächsten Folge. Alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.